vielen Dank, dass Sie mich hier eingeladen haben. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich so spät komme. Ich bin auf dem Kirchentag gewesen. Ich habe dort gestern noch eine Bibelarbeit gehalten, eine Dialogbibelarbeit. Und das Thema ist ja Vertrauen gewesen auf dem Evangelischen Kirchentag. Vertrauen auch in die Demokratie ist eine wichtige Dimension auch dieses Themas hier. Die 7 Jahrzehnte des Grundgesetzes haben ja einerseits ein Vertrauen in die Stabilität unserer demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung geschaffen, aber zugleich ist doch andererseits das Vertrauen angesichts der Wirklichkeit der vielen Krisen, der Klimakrise, der Migrationskrise, internationaler Ordnungskrise und schon auch angesichts des Aufstiegs rechtspopulistischer Bewegungen, die eben auch schon in Regierungsgewalt sind, doch einigermaßen erschüttert. Da ist es gut, dass wir uns hier heute nochmal kritisch der Grundlagen vergewissern und fragen, ob wir eigentlich in unserem Verständnis des Grundgesetzes einer Weiterentwicklung bedürfen. Das Grundgesetz als Leitkultur, damit ist im Grunde ein Paradox aufgeworfen. Die Verfassung markiert mit den Grundrechten einen Raum der Freiheit von Politik, eine Sphäre, die vor dem Zugriff der Politik, auch demokratisch legitimierter Politik, schützt und die Individuen in ihrem Menschsein anerkennt, mit all ihren individuellen Entscheidungen, wie sie leben und handeln möchten, wenn sie sich nur an die Gesetze halten. Eine leitende Kultur kann eine solche Verfassung gar nicht vorschreiben. Eine Kultur, das ist ja immer etwas zeitlich und räumlich Gebundenes, das, was sich in einer bestimmten Gemeinschaft entwickelt hat, sich dann in Konventionen, in Umgangsformen, in Werthaltungen zeigt. Wie sollte es da eine Leitkultur des Grundgesetzes geben können, wenn das Grundgesetz doch gerade die individuelle Freiheit schützt? Auf der anderen Seite ist aber gerade eine demokratische und liberale Verfassung darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Grundentscheidungen, die sich in dieser Verfassung in Grundrechten, in den Strukturprinzipien niedergeschlagen haben, mittragen und unterstützen. Dass sie also freiwillig die Steuern zahlen, die Kinder in die Schulen schicken, wählen gehen und die anderen Bürgerinnen und Bürger als Gleiche behandeln. Mit einem Wort eben eine demokratische und liberale Kultur auch akzeptieren und selbst leben. Wie geht das jetzt zusammen? Diejenigen, die die liberale Seite des Grundgesetzes betonen, die würden wohl sagen, das geht eben gar nicht zusammen. Das Paradox kann man nicht auflösen. Das Grundgesetz ermöglicht eben Anderssein, Absonderung, Differenz, Multikulturalität. Und mit dem Begriff der Leitkultur wird in Ihrer Sicht nur eine illiberale Zumutung der Mehrheitsgesellschaft transportiert, insbesondere gegenüber neu hinzugekommenen, die sich assimilieren sollen. Und die anderen, die die Leitkultur eher im Sinne der Kultur der Mehrheitsgesellschaft verstehen, die würden auch sagen, dass diese Spannung nicht aufgelöst werden kann, da es nicht nur eben um das Grundgesetz als Leitkultur geht, sondern um Leitkultur der Gesellschaft generell mit den darin vorherrschenden Wertorientierungen und Sitten, an die sich dann insbesondere die neu Hinzukommenden orientieren sollen. Also, wenn man vom Grundgesetz als Leitkultur spricht, dann kann man zuspitzen, ist das den einen schon zu viel und den anderen zu wenig? Dann muss was Richtiges an der Frage dran sein, die uns Herr Thierse hier aufgegeben hat für heute Morgen. Was kann ich machen? Ich kann eigentlich Ihnen nur bieten, zu versuchen, ein tieferes Verständnis dieses Spannungsverhältnis aufzuzeigen und dann im besten Fall kann das dazu führen, diesen vermuteten Widerspruch aufzulösen, mindestens aber die Spannung doch etwas transparenter werden zu lassen. Dazu müssen wir uns jetzt erstmal in die Mühen der Ebenen der begrifflichen Arbeit hinzuwenden. Und zwar müssen wir diesen Begriff klären, der Leitkultur und den Gegenbegriff. Das ist kein Geheimnis. Der Gegenbegriff der Leitkultur ist der des Verfassungspatriotismus. Die werden in der politischen Debatte der Bundesrepublik als miteinander konkurrierende, ja sogar ausschließende Begriffe angesehen. Das will ich versuchen, Ihnen zu erläutern und auch meine Sicht vorstellen, dass die Unterschiede aber tatsächlich gar nicht so groß sind bei genauerer Betrachtung. Ich verstehe diese beiden Begriffe als Konzepte politischer Integration. Politische Integration ist in der Demokratie ein dauernder Prozess. Der richtet sich nicht nur an Hinzukommende, sondern auch an die alteingesessene Bürgerschaft. Und eine sehr, sehr wichtige Bedingung für das Gelingen politischer Integration in der Demokratie, ich habe es schon erwähnt, ist Vertrauen. Demokratie braucht Vertrauen. Vertrauen in Demokratie stützt sich auf die begründete Erwartung, dass die Demokratie auch gut funktioniert. Was sind die Gelingensvoraussetzungen der Demokratie? Ein gutes Arrangement der Institutionen, aber vor allen Dingen auch gute Bürgerinnen und Bürger. Bürgerinnen und Bürger, die sich der Demokratie angemessen verhalten. Und in dem Zusammenhang will ich Ihnen das Konzept der demokratischen Sittlichkeit vorstellen und schließlich dann in einem kurzen Fazit noch einmal alles Revue passieren lassen. Kommen wir zum Verfassungspatriotismus. Es war der liberal-konservative Politikwissenschaftler Dolf Sternberger gewesen, der diesen Begriff in den Sprachgebrauch der Bundesrepublik eingeführt hat. Die Liebe zum Vaterland wird von ihm mit der republikanischen Idee der Freiheit verknüpft, die sich im modernen Verfassungsstaat eben niedergeschlagen habe. Man muss seine Begriffsschöpfung im historischen Kontext sehen. Als Sternberger 1959 in einem Leitartikel für die FAZ über die Würdigung für den scheidenden Bundespräsidenten Theodor Heuss resonierte, dass dieser sich eben um das Vaterland verdient gemacht habe, da ging es Sternberger darum, den Begriff des Patriotismus einer chauvinistischen Tradition zu entreißen und ihn als Haltung freier Bürger in einer Republik zu rehabilitieren. Das patriotische Gefühl sei eben dasjenige, bei dem der Bürgersinn den Einzelnen das Glück und die Pflicht empfinden ließe, am gemeinen Wesen frei mitzubilden. Sternberger sieht den Begriff des Vaterlandes nicht in einer vorpolitischen Idee der Nation verwurzelt, sondern eben in einem Ethos der Bürger und bezieht sich hier auch auf Cicero, dass also nicht die einerseits Natur, Geburt und Herkunft relevant sind, aber eben entscheidend doch die Zugehörigkeit zur Bürgerschaft in der Republik. Und genau darum geht es Sternberger, für den das Vaterland die Republik ist, die die Bürger sich erst schaffen und gerade nicht, wie er dann in einer späteren berühmten Rede Anfang der 80er ausgeführt hat, ein Mutterschoß, ein dunkles, mythisches, mystisches Wesen, worin dann alle Personalität, individuelle Freiheit versenke. Also er verbindet im Verfassungspatriotismus die Liebe zum Vaterland mit der Liebe zur Verfassung als einer politischen Ordnung der Freiheit. Damit hatte Sternberger schon den Weg gewiesen, der die divergierenden politischen wie intellektuellen Lager in Deutschland zu einem nationalen Konsens zu integrieren vermochte. Und das zeigt sich daran, dass der herausragende Vertreter der Sozialphilosophie, Jürgen Habermas, sich dann den Begriff zu eigen gemacht hat, aus Anlass einer sehr scharfen Kontroverse, nämlich dem Historikerstreit in den 80er Jahren. Und bei dem hat Habermas den Verfassungspatriotismus eingeführt, aus Sorge eben über ein Wiederaufflackern des Nationalismus chauvinistischer Prägung und hat den Begriff hier eingeführt quasi als Appell zur Bindung an die universalistischen Prinzipien der Verfassung. Darin sah er quasi ein Gegengift. Habermas versteht eben diese Verpflichtung auf die universalistischen Prinzipien der Verfassung als die einzig legitime Quelle einer kollektiven Identität der Bürgerschaft. Die Verfassung, die sich die Bürger selbst geben und die die Staatsgewalt erst hervorbringt, die steuert den demokratischen Prozess der Rechtsetzung und sichert eben die politischen und bürgerlichen Freiheitsrechte und enthält damit eben jene Grundlagen, die allein eine rechtfertigungswürdige, eine legitimationswürdige Grundlage des politischen Zusammenlebens schaffen. Dem Anspruch nach sind dabei die Verfassungsgrundsätze für alle Bürger rational akzeptabel. Die Vermutung rationaler Akzeptabilität kann auch für die auf der Basis eines demokratischen Prozesses zustande gekommenen Ergebnisse gelten, wenn dieser, wie es bei Habermas, das ist ja die berühmte diskursethische, das diskursethische Kriterium, wenn dieser Prozess die Bedingungen einer inklusiven und diskursiven Meinungs- und Willensbildung erfüllt. Das ist sehr anspruchsvoll. Der Bürger ist hier nicht nur als Gesellschaftsbürger ein Adressat des Rechts, das er zu befolgen hat, sondern er ist als Staatsbürger eben auch sein Autor und muss eben in einer bestimmten Weise versuchen, die Gesetze zu gestalten. Als Adressat des Rechts ist er dazu verpflichtet und durch das Gewaltmonopol auch gezwungen, bei der Wahrnehmung der grundrechtlich gesicherten Freiheit den gesetzlichen Rahmen nicht zu verletzen, also eben die Rechte anderer zu achten. Und als Autor des Rechts muss er in einer Weise von seinen politischen Rechten Gebrauch machen, die sich rechtlich nicht erzwingen lässt, nämlich gemeinwohlorientiert, solidarisch. Habermas versteht dies als Bereitschaft, für fremde und anonym bleibende Mitbürger gegebenenfalls einzustehen und für allgemeine Interessen Opfer in Kauf zu nehmen. Das kann rechtlich nicht erzwungen werden, aber er sieht es gleichwohl für den Bestand der Demokratie als wesentlich an. Sie haben das vielleicht gerade selbst schon gedacht, das erinnert Sie an eine berühmte Formulierung, nämlich an das berühmte Diktum Ernst Wolfgang Böckenfördes, wonach der säkulare und freiheitliche Verfassungsstaat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Ich will an dieser Stelle nur kurz sagen, dass Böckenförde hier in den 60er Jahren insbesondere an die Katholikinnen und Katholiken appelliert hat, sich in der Demokratie nicht wie in Feindesland zu fühlen, denn zu diesem Zeitpunkt hatte das Lehramt, das Katholische, die Demokratie und den Rechtsstaat noch theologisch abgelehnt. Erzwingen kann man die Loyalität zur Demokratie nicht, um der Freiheit willen eben nicht. Aber der demokratische Verfassungsstaat ist doch darauf angewiesen, dass quasi im Motivhaushalt seiner Bürger Quellen vorhanden sind, aus denen sich eben diese Loyalität speist. Also eine Haltung, die über die rationale Interessenverfolgung, dass also jeder seine eigenen Interessen einbringt und jeder ordentlich die Gesetze befolgt, das noch darüber hinausgeht und eben in einer gemeinwohlorientierten und solidarischen Weise von der Verfassung Gebrauch macht. So, und Habermasens These, so wird es ihm zugeschrieben, ist nun, dass es die Verfahren der Verfassung selbst sind, die Praxis der Demokratie, die sozusagen als Mehrwert dieser Praxis diese Gemeinwohlorientierung hervorbringen. Dann wäre das Konzept des Verfassungspatriotismus vielleicht doch etwas zu schlicht, unterkomplex, wenn man nicht doch mit ihm in den Blick nehmen könnte, dass es womöglich auch vorpolitische, kollektive Identitäten sind, aus denen diese Orientierung erwächst. Also Identitäten, die in religiösen oder kulturell fundierten Gemeinschaften ihren Ankerpunkt finden und die dann sozusagen in einem bürgerschaftlichen Akt der Erweiterung auf die Nation politisch verstanden aus all den vielen fremden Menschen, die Fellow Citizens machen, für die ich dann ebenfalls neben den unmittelbaren Mitgliedern meiner konkreten Gemeinschaft Verantwortung trage. Nun ist es aber bei Habermas gerade nicht so, dass die Bürger sich die Verfassung rein kognitiv, also intellektuell zu eigen machen sollen. Es muss vielmehr auch bei ihm etwas hinzutreten, damit aus diesem abstrakten Gehalt auch eine bürgerliche Haltung wird, ein Ethos wird. Die Bürger sollen bei ihm diese universalistischen Prinzipien mit dem konkreten geschichtlichen Kontext ihrer jeweiligen Gemeinschaft verbinden können. Und das soll eben gelingen durch die Erfahrung eines friedlichen Konfliktaustrages. Dieser Gedanke, dass Konflikte soziale Gemeinschaften nicht nur desintegrieren, sondern gerade integrieren, Das verweist nun auf eine besondere politische Leistung der Verfassung, indem sie die Regeln des Konfliktaustrags bereithält und die Grenze dessen festlegt, was nicht zur Disposition steht, schafft sie so etwas wie die Bedingung der Möglichkeit, dass Mehrheitsentscheidungen überhaupt von der unterlegenen Minderheit akzeptiert werden. Das können wir nachher noch einmal diskutieren, gerade wenn wir uns auch die Konflikte ansehen, die dann sozusagen zwischen dem Bundestag, Karlsruhe und der Bevölkerung ausgetragen worden sind, Kruzifixurteil etwa. Also haben solche Konflikte, die man einerseits als Konflikte wahrnimmt, nicht aber doch in the long run etwas sehr Integrierendes für die Republik. Überhaupt kann der Verfassung etwa eine integrative Funktion zugeschrieben werden. Der gemeinschaftliche Vollzug symbolischer Rituale bei feierlichen Verfassungsjubiläen, wie wir das am 23. Mai erlebt haben, die in der Verfassung festgelegten Eidesformeln, auch das Bekenntnis zu den Menschenrechten in der Verfassung, all das kann man mit einer integrativen Funktion verbinden. Und ich glaube, das kann man denn doch auch belegen, dass dem so ist, eben mit der Wertschätzung, die der Verfassung in Deutschland durch die Bürgerinnen und Bürger entgegengebracht wird. Was wir eben im Frühjahr eindrucksvoll erlebt haben. Und ich fände es sehr schön, der Vorschlag ist ja gekommen, wenn dieser Tag ein nationaler Feiertag werden könnte. Und auch wenn sich vielleicht die Initiative für ein Haus der Verfassung realisieren würde. Noch ein weiteres Argument ist bei Habermas gegen den Vorwurf zu finden, wonach das Konzept des Verfassungspatriotismus nur abstrakt und prozedural zu verstehen sei. Gerade in seinen jüngeren Texten, so der letzten 10, 15 Jahre, betont er, die Notwendigkeit, der Verfassungsstaat solle mit allen kulturellen Quellen schonend umgehen, aus denen sich das Normbewusstsein und die Solidarität von Bürgern speist. Konkret werden hier unter anderem die Religionsgemeinschaften erwähnt, die einen ganz wesentlichen Beitrag zur Wertebildung und Hervorbringung erwünschter Einstellungen leisteten, was öffentlich anzuerkennen sei. Und bemerkenswerterweise spricht Habermas an dieser Stelle dann auch von einem konservativ gewordenen Bewusstsein, das sich in der Rede von der postsäkularen Gesellschaft widerspiegle. Der Staat sei gehalten, solche kulturellen Quellen, zu denen neben der Religion selbstverständlich auch weitere zu zählen seien, aber doch pfleglich zu behandeln. Wir sind gespannt, also in meiner Zunft, in der politischen Theorie, auf das schon angekündigte zweibändige Werk von Habermas, was im September erscheinen wird, wo er noch einmal eine Geschichte der Philosophie vorlegt mit dem Untertitel Glauben und Wissen. Und ich war am Mittwoch, hatte ich die Gelegenheit, einen Vortrag von ihm zu lauschen, den er auf Einladung der Frankfurter Universität aus Anlass seines 90. Geburtstags gehalten hat, wo er nochmal den großen Bogen von Moralität und Sittlichkeit gespannt hat. Gut, was ich sagen möchte abschließend zu Habermasens Verfassungspatriotismus, es wäre schon verkürzt, diesen nur als einen ganz abstrakten Prozeduralismus zu sehen, aber es bleibt eben doch die Frage, ob nicht eine Leerstelle vorhanden ist und ob diese nicht durch das Konzept der Leitkultur gefüllt werden kann. Um den jetzt analytisch nutzen zu können, müssen wir zwei Bedeutungsdimensionen unterscheiden, eine empirische und eine normative. Ein empirisches Verständnis von Leitkultur liegt dann vor, wenn darunter alltagskulturelle Verhaltensweisen verstanden werden, von bestimmten Werten oder Normen geleitete Praktiken, die in der Gesellschaft vorherrschend sind, etwa soziokulturelle Normen der Begrüßung, aber auch symbolische Repräsentationen der Bürgerschaft, wie das Singen der Nationalhymne mit und ohne Kaugummi bei den Fußballspielen oder eben die unterschiedlichen Interpretationen von Verfassungsprinzipien. Also wenn wir sowas beobachten und analysieren, dann haben wir quasi ein empirisches Verständnis von Leitkultur. So ist aber der Begriff nicht in die deutsche Diskussion eingeführt worden, sondern mit einer explizit normativen Stoßrichtung. Es war der deutsche Politikwissenschaftler syrischer Herkunft, Bassam Tibi, Emeritus an der Universität Göttingen, wie ich mit gewissem Lokalstolz hier vermelden darf. Er wollte in den 90er Jahren in Anlehnung an das Verständnis der kulturellen Moderne die westlichen Wertvorstellungen von Demokratie, Menschenrechten, Zivilgesellschaft, Aufklärung, auch Laizismus eben unter diesem Begriff einer erwünschten europäischen Leitkultur fassen und damit einen Rahmen aufspannen, in den sich die neu hinzukommenden begeben sollten und der fortan eben auch der ihre sein sollte. Tibis Aufruf für eine europäische Leitkultur richtete sich denn auch vornehmlich an die größte Einwanderungsgruppe in Europa, an die Muslime. Mit einer ganz anderen normativen Stoßrichtung wurde Leitkultur dann als Schlagwort vornehmlich von konservativen Politikern in Deutschland in die Debatte eingebracht, mit dem Adjektiv eben deutsch versehen, deutsche Leitkultur, und als Kampfbegriff gegen den Multikulturalismus eingesetzt. Friedrich Merz etwa 2005, danach war die Leitkultur die in Deutschland gewachsenen kulturellen Grundmuster, die eben noch über die politisch universellen Werte des Grundgesetzes hinausgehen. Thomas de Maizière 2017 hat dies dann aufgegriffen und 10 Eigenschaften der deutschen Leitkultur passenderweise in dem etwas sonderbaren Zentralorgan des Common Senses, der Bild-Zeitung, unter dem Titel »Wir sind nicht Burka« vorgestellt. Und eben darunter in der Tat Normen wie das Händeschütteln, das Namensagen zur Begrüßung, das Zeigen des Gesichts, aber eben auch bürgerliche Haltungen wie Leistungsorientierung und schließlich auch das Gutbefinden von politischen Werten wie spezifischen aus der deutschen Geschichte erwachsenen Prinzipien, Verhältnis zu Israel etwa, darunter gefasst. Ja, und in Bayern gab es auch eine intensive Diskussion, das wissen bestimmt viele hier im Saal besser als ich, diejenigen von Ihnen, die aus Bayern kommen, um das Integrationsgesetz, wo eben im Artikel 1 auch auf Leitkultur verpflichtet wird. Es gab wohl eine Klage, ich habe versucht rauszukriegen, wie es ausgegangen ist, ich habe es nicht gefunden, vielleicht ist die Klage dann gar nicht erst angenommen worden zur Entscheidung, das muss ich nochmal zu Ende recherchieren oder Sie klären mich in der Diskussion nachher auf. Also die SPD hatte geklagt, dass Leitkultur hier sozusagen verfassungswidrig ist. Diese Positionen werden als Assimilationsforderung kritisiert, die den notwendigen Respekt vor Menschen nicht deutscher Herkunft, Kulturherkunft vermissen lassen. Die politische Problematik wird darin gesehen, dass mit Leitkultur ein Verhältnis von Über- und Unterordnung, von Höher- und Niederrangigkeit verbunden sei. Und damit eben es für neu Hinzugekommene schwerer gemacht würde, hier eine neue Heimat zu finden. Trotzdem gibt es einige, die den Begriff aufgegriffen haben in einer politiktheoretischen Absicht und versucht haben, diesen Begriff konstruktiv zu nutzen, um damit die Engführung des Begriffs des Verfassungspatriotismus zu vermeiden. Gerhard Göhler, ein Politikwissenschaftler von der FU Berlin, der hat darunter verstanden, das Ensemble kulturell ausgedrückter, in einem Gemeinwesen geltender und allgemein kommunizierbarer Werte, die auf die Normen der Verfassung hin ausgerichtet sind. Gleichermaßen empirisch wie normativ, empirisch einmal insofern der Begriff, dass tatsächlich darunter die in einer Gesellschaft geltenden Werte verstanden werden, normativ, weil die Werte eben nicht einfach nur vorgefunden werden, abgeschrieben sozusagen von der Demoskopie, sondern auf die Verfassungsnormen hin orientiert sind. Trotzdem, das Problematische am Begriff der Leitkultur bleibt doch, dass mit ihm eben tatsächlich in der politischen Debatte ein Verhältnis von Über- und Unterordnung verbunden wird, Vor- und Nachrangigkeit, was doch problematisch ist, gerade wenn es um unterschiedliche Religionen geht, besonders wenn vom Abendland, vom Christlichen die Rede ist, von der griechisch-römischen Antike, dem jüdisch-christlichen Denken, der Aufklärung, dann klingt es eben doch oft so, als ob das dazu bestimmt sei, gerade muslimische Zuwanderer zu exkludieren.